Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb auf der 92,4 in München oder wenn Sie uns deutschlandweit über Kabel und Satellit hören. Mein Name ist André Stiefenhofer. Ein Gruß auch an alle Hörer von Radio Maria in Südtirol. Als Christ ist man eine gespaltene Persönlichkeit. Das glauben Sie nicht? Na, ist aber so. Einerseits soll man sich am Himmlischen ausrichten und nach dem streben, was Gottes ist, aber andererseits soll man sich auch nicht zum weltfremden Zausel entwickeln, der jeden Kontakt zum Irdischen verloren hat. Das scheint auf den ersten Blick recht schwer, diese Zwiespalt, und darum wollen wir uns auch heute näher mit dieser kniffligen Frage beschäftigen. Mit dem Herzen im Himmel und den Füßen auf der Erde. Den Glauben im Alltag leben ist unser Thema heute. Ziehen daraus auch ein bisschen die Konsequenz noch aus dem gestrigen Hochfest Christi Himmelfahrt. Zu Gast haben wir dazu heute Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Rellstab ist Pfarrer in Oberurnen in der Schweiz und seit 16 Jahren Priester. Herr Pfarrer, als Sie sich damals entschlossen haben, Priester zu werden, haben Sie da von einem oder anderen in Ihrer Umgebung gehört, ja, es bleibt mal auf den Boden, wirf doch dein Leben nicht weg.
Ja, so oder ähnlich habe ich das natürlich mehrmals gehört.
Also man wird etwas weltfremd angesehen, wenn man Priester wird, natürlich auf den ersten Blick von den Menschen, die einen von Jugend auf kennen.
Durchaus, durchaus. Das stimmt schon. Es gab dann auch sehr viele Freunde, die sich dann eher distanziert haben von mir, die mir dann gesagt haben, auch wenn du Priester wirst, dann möchte ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Zum Teil sind dann diese Beziehungen wieder aufgearbeitet worden und heute bestehen sie noch. Zum Teil hat sich dann das auch nicht mehr so ergeben. Aber es hat sich natürlich schon dann ein gewisses Umfeld, Veränderung zugetragen. Viele, die man vorher als Freunde hatte, die haben sich eben distanziert und es gab dann aber natürlich ganz neue Beziehungen. Das ist halt immer so, wenn man sich etwas Neuem zuwendet, da kommen auch neue Leute.
Glauben Sie, dass diese Menschen, die damals jetzt gesagt haben, der wirft ja sein Leben weg, wenn Sie sie heute kennenlernen würden und ganz normal mit ihnen reden würden, dass Sie sie als weltfremd bezeichnen würden?
Das ist natürlich ein Vorwurf, den ich auch in der Pfarrei immer wieder höre, dass ich sehr weltfremd bin mit der Lehre der Kirche, wenn ich halt gewisse Dinge sagen muss, die halt dem heutigen Empfinden, dem heutigen Weltgeist nicht mehr entsprechen, dann kommt natürlich dieser Vorwurf, ich sei total weltfremd. Vielleicht zum Teil auch meine Freunde von damals würden sagen, so ein bisschen abgehoben ist der Pfarrer da von Oberurnen schon. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade mit meinen ehemaligen Schulkameraden, als wir uns einmal für ein Klassentreffen zusammengefunden haben, dass sie eigentlich sehr erstaunt waren, was ich für einen Wandel vollzogen habe. Und sie waren dann sehr offen auch für das, was ich ihnen zu sagen hatte. Und es war eigentlich eine ganz, ganz tolle Begegnung. Sehr positiv und im Grunde genommen gar nicht da hinauslaufend, dass sie mich als weltfremd angeschaut haben. Sie haben verstanden, dass ich halt eine andere Aufgabe habe und auch etwas anderes verkünden muss in dieser Welt. Und im Grunde genommen ist da bei vielen Menschen, die auch sehr in der Welt leben, ein ganz großes Verständnis, dass wir einen anderen Weg gehen. Und manchmal ist sogar ein gewisser Neid auch spürbar, weil sie selber diesen Weg noch nicht gewählt haben, nicht können, nicht wissen, wie das geht oder ich weiß nicht. Aber das ist doch immer sehr interessant, auch mit solchen Menschen dann wieder in den Kontakt zu kommen, ja.
Also es geht nicht nur darum, mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben. Man muss sich auch noch fragen, was für ein Boden ist das? Stehe ich jetzt einfach nur auf einer Erde, auf einem Acker oder so? Oder befinde ich mich auf einem Weg? Auf einem Weg geht man ja auch ganz anders, als wenn man querfeldein sich durch Unkraut schlagen muss. Herr Pfarrer Rellstab, Sie haben uns zu diesem Thema einige Gedanken vorbereitet, wie wir das schaffen können, mit dem Herzen im Himmel und mit den Füßen auf Erden zu bleiben oder besser gesagt auf unserem Weg zu bleiben. Wie können wir den Glauben im Alltag leben?
Ja, ich möchte gerne Ihnen dazu einige Dinge sagen. Natürlich muss man vorausschicken, dass das ein sehr komplexes Thema ist und dass jeder Priester, jeder Mensch dieses Thema auch wieder anders angehen möchte, würde. Weil gerade in der heutigen pluralistischen Gesellschaft gibt es so viele verschiedene Meinungen. Und ich kann Ihnen einfach ein bisschen das mitteilen, was ich im Herzen habe und was ich denke, dass für uns Christen wichtig ist, eben einerseits mit dem Herzen wirklich im Himmel zu sein, also bei Gott zu sein und auf der anderen Seite doch auch diese Beziehung zu Gott mit den Füßen auf Erden zu leben, den Glauben auch inkarnieren in diese Welt. Denn wir sind ja Sauerteig, sagt Jesus. Wir sollen diese ganze Welt mit dem Geist Christi durchsäuern, bis der ganze Teig Sauerteig wird. Ich möchte einsteigen noch mit einem anderen Wort, das Jesus gesagt hat, nämlich zu den im Abendmahlsaal, als er das sogenannte hohepriesterliche Gebet gesprochen hat. Nach der Einsetzung des Abendmahls hat er zum Vater gebetet für seine Jünger und hat ihm dann gesagt, sie sind ja in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Und das ist vielleicht genau das Zentrale. Wir alle sind in dieser Welt, aber wir sollten nicht von dieser Welt sein. Und das bedeutet eigentlich, dass wir als Christen tatsächlich immer ein bisschen ein Fremdkörper auf der einen Seite sind und auf der anderen Seite die große Aufgabe des Herrn haben, wie ich vorhin gesagt habe, Sauerteig zu sein. Also alles, was ich Ihnen jetzt heute sage in diesem Vortrag, kann nur ein kleiner Ausschnitt sein aus der ganzen Fülle all dessen, was auch in der Bibel steht, was Jesus von uns verlangt. Das ist ja eigentlich letztlich immer wieder das Entscheidende. Was hat Jesus gelehrt, was hat er verlangt? Wir sind ja Christen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Sie wissen vielleicht, woher der Name Christen kommt. Nach der Verfolgung des Stephanus, als also Stephanus gesteinigt worden ist, diese Steinigung lesen wir in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel, hat eine Verfolgung angefangen über die Gemeinde von Jerusalem, über die ersten Christen. Und so kam durch die Verfolgung das Wort Gottes auch in andere Städte, zum Beispiel nach Antiochien. Und dort wurden die Anhänger der Lehre von Jesus von Nazareth zum ersten Mal Christen genannt. Das wird in der Apostelgeschichte im 11. Kapitel beschrieben. Also durch eine ganz unmögliche Situation, Verfolgung, Gefahr, Lebensgefahr hat sich das Christentum von Jerusalem ausgebreitet, ist es weiter hinausgegangen. Jesus sagt ja, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, ich werde euch den Heiligen Geist senden, damit ihr Zeugen seid, und zwar bis zu den Grenzen der Erde. Zunächst in Jerusalem und dann in Samarien, im näheren Umfeld von Jerusalem und dann immer weiter hinaus bis zu den Grenzen der Erde. Und aufgrund dieser unmöglichen Situation der Verfolgung hat sich also das Christentum angefangen zu verbreiten. Und dort in Antiochia hat man sie eben Christen genannt. Was bedeutet eigentlich das Wort Christen? Das Wort Christen kommt vom Wort Christus. Und Christus bedeutet der Gesalbte. Auf Hebräisch heißt das Wort Messias. Jesus ist der Messias, der Gesalbte Gottes. Christus ist das griechische Wort für der Gesalbte. Und wir Christen sind auch Gesalbte. Wir tragen den Namen Jesu Christi. Wir gehören zu Jesus Christus, dem Gesalbten. Wir selber sind gesalbt worden bei der Taufe und bei der Firmung. In der Taufe haben wir das Gewand, Christus sozusagen als Gewand angelegt und wurden mit dem Chrysamöl auf dem Scheitel gesalbt. Und in der Firmung werden wir weiter mit dem Chrysam gesalbt, um zum Zeugnis für Jesus Christus in dieser Welt. Und das Wort Zeugnis ist eigentlich für uns Christen ein ganz wichtiger Begriff. Eben gerade gestern haben wir es auch wieder gehört im Zusammenhang mit der Himmelfahrt Christi. Bevor er aufgefahren ist in den Himmel, hat er noch die letzten Anweisungen gegeben. Und er hat von der Salbung durch den Heiligen Geist gesprochen, damit ihr Zeugen sein könnt. Zeugen für Jesus Christus, Zeugen für das, was Jesus Christus gesagt und gelehrt und getan hat. Wesentlich ist einfach, dass wir wirklich zu Kindern Gottes gesalbt worden sind. Wir sind zu einer ganz großen, hohen Berufung berufen. Wir haben etwas ganz Besonderes in uns. Wir dürfen, wie wir das gestern auch in der Katechismus-Sendung gesehen haben, Gott unseren Vater nennen. Indem Jesus uns dieses Vaterunser gelehrt hat, dürfen wir Gott Vater nennen. Das ist eine wunderbare Berufung. Wir sind in einem ganz vertraulichen Zwiegespräch mit Gott. Wir haben die Möglichkeit, uns ihm so zu nahen, wie wir uns eigentlich unserem irdischen Vater nahen dürfen. Und wie wir unseren irdischen Vater auch Vater nennen, so dürfen wir sogar Gott Vater nennen. Und wenn wir, so sagt Jesus, Kinder Gottes sind, dann bedeutet das auch, dass wir die Erbschaft als Kinder antreten werden. Wir sind Erben Gottes. Das heißt, wenn wir einmal sterben und den Glauben an Jesus Christus bewahrt haben, eben als Christen gelebt haben, als Gesalbte gelebt haben, als Zeugen Jesu Christi gelebt haben, dann werden wir das Ganze, die ganze Erbschaft Gottes empfangen. Also das, was Gott vererben kann, das ist dann das ewige Leben, das Höchste, das Größte überhaupt. Wir sind also zu Erben Gottes berufen. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Und wenn auch Jesus spricht, Vater unser, dann zeigt das, dass Jesus nicht nur unser Lehrmeister, unser Heiland und Erlöser ist, sondern auch ganz tief unser Bruder, weil er denselben Vater Vater nennt. Und so haben wir also auch in Jesus Christus einen wunderbaren Begleiter auf unserem Lebensweg. Und Sie haben, Herr Stiefenhofer, vorhin richtig gesagt, dass wir eigentlich immer auf dem Weg sind. Wir haben das Christentum ist oder das christliche Leben, das Stehen mit beiden Füßen auf der Erde, das ist immer ein Weg, der manchmal über holprige Steine und schwierige Waldpassagen und so weiter geht und manchmal viel einfacher geht und über schöne asphaltierte Straßen. Manchmal ist er leichter Weg und manchmal ist er schwierig. Aber es zeigt, dass wir immer unterwegs sind. Und das Unterwegssein bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass das Christentum ein Wachsen in der Erkenntnis ist. Manchmal haben wir das Gefühl, wir wüssten schon alles über das Christentum. Und dann merken wir plötzlich, wie wenig wir eigentlich wissen oder wie falsch wir etwas aufgefasst haben, weil plötzlich der Heilige Geist wieder in uns wirkt. Eben, wir sind gesalbt durch den Heiligen Geist. Wir haben die Gaben des Heiligen Geistes durch die Firmung empfangen. Und von daher spüren wir dann, es geht noch ganz andere Dimensionen im Glauben. Und das ist auch das Schöne, dass wir im Grunde genommen nie angekommen sind, dass wir immer weitergehen dürfen. Und dieser Weg soll uns nie mühsam sein, sondern es ist eben eine wunderbare Entdeckungsreise. Und immer wieder was Neues zu entdecken, immer wieder was Neues sich schenken zu lassen durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, das ist etwas Wundervolles. Als Gesalbte, als Kinder Gottes, als Erben Gottes sind wir also in eine ganz besondere Nähe zu Gott hineingenommen. Wir sind in diesem Sinne auch ganz besondere Empfänger der Liebe Gottes. Und so können wir sagen, Christsein bedeutet eigentlich nichts anderes als Leben in der Nähe und aus der Nähe Gottes. Oder auch Leben in der Liebe und aus der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die wir als Kinder immer wieder empfangen, dürfen wir und sollen wir auch weitergeben in diese Welt hinein. Natürlich mit allen Schwierigkeiten, die wir haben. Wir alle sind unvollkommen. Wir alle tragen diese kostbaren Dinge, die Gott uns in der Taufe ins Herz hineingelegt hat, in zerbrechlichen Gefäßen, wie es der heilige Paulus sagt. Und manchmal spüren wir unsere totale Schwäche, unser Unvollkommensein. Wir sind zwar berufen zu einem Leben als neue Menschen, die der Sünde widersagt haben, die dem Bösen widersagt haben, und doch müssen wir immer wieder feststellen, dass auch wir Werkzeuge für das Böse sein können, dass durch uns Böses geschehen kann. Vielleicht jetzt nicht gerade schlimme Gesetzesübertretungen, aber doch, dass wir Menschen wehtun, obwohl wir es gar nicht wollten, dass wir andere verletzt haben, dass wir in der Liebe gefehlt haben, dass wir auch in der Liebe gegenüber Gott selber gefehlt haben, dass es uns schwerfällt, zu beten oder in die Kirche zu gehen oder was auch immer. Oder dass es uns schwerfällt, auch einmal eine Kritik einzustecken oder zum Beispiel auch solche kleine Verfolgungssituationen einzustecken. Eben wenn uns dann an den Kopf geworfen wird, ja, weil du Christ bist, bist du völlig weltfremd und du gehörst ja gar nicht dazu und die Kirche wird zerstört werden, wird zugrunde gehen, wenn sie sich nicht dem heutigen Weltgeist anpasst und so weiter. Und da bekommen natürlich viele auch kalte Füße und schämen sich dann fast, für diese Glaubenswahrheiten einzustehen. Und da ist es dann auch doch sehr wichtig, dass wir im Herzen im Himmel sind, dass wir ganz fest in der Nähe und aus der Nähe Gottes leben, dass wir bei ihm sind. Und dann können wir auch kritische Stimmen, Vorwürfe, Verfolgungssituationen dieser Art viel besser tragen. Es schmerzt immer noch, aber wir können sie viel besser tragen, weil wir uns geborgen fühlen in Gott. Und weil wir eben gerade deshalb, weil wir in Gott sind und diese Geborgenheit bei ihm spüren, doch mit beiden Füßen auf dem Boden stehen können, auf der Erde sind und als Geerdete auch weiterhin Zeugnis ablegen können für Jesus Christus. Also Der Christ, eben einer, der im Herzen im Himmel ist und mit den Füßen auf Erden, ist letztlich, ein wahrer Christ ist einer, der bekehrt ist. Einer, der sich Gott zugewendet hat. Und das habe ich persönlich auch erlebt. Ich habe eine tiefe Bekehrung durchgemacht. Ich habe diese Bekehrung auch einmal erzählt, hier im Radio Horeb. Das war eine wunderbare Sache. Plötzlich griff Gott ganz stark in mein Leben ein und alles, was vorher wichtig war, wurde unwichtig. Und einer der ganz großen Bekehrten, eine biblische Gestalt, das war der Paulus, der ja früher Saulus hieß und die Kirche verfolgte. Und dann Jesus Christus, der auferstanden ist, ihm erschienen und hat ihn total umgedreht. Und ich möchte Ihnen aus dem Philipperbrief einige Verse vorlesen, wo Paulus ein bisschen seine Bekehrung beschreibt. Er schreibt da: Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, lebte als Pharisäer nach dem Gesetz, verfolgte voll Eifer die Kirche und war untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt. Also er war ein gläubiger Jude. Und dann schreibt er im Vers 7 des Kapitels 3 im Philipperbrief: Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Ja, jetzt können wir uns schon fragen, ist er jetzt abgehoben? Ist er jetzt nur noch im Himmel und hat die Füße nicht mehr auf Erden? Alles, was er damals als Gewinn, als richtig, als gut angesehen hat, das hat er um Christi willen als Verlust erkannt. Alles ist wegen der Erkenntnis Jesu Christi plötzlich unwichtig geworden. Und das ist die Erfahrung, die ich bei vielen, vielen, oder sagen wir wirklich, bei allen Bekehrten, bei den echt Bekehrten gemacht habe. Alle das, die, was sie vorher als so wichtig und entscheidend fanden, das haben die Bekehrten dann plötzlich als nicht mehr relevant, als ziemlich unbedeutend angesehen. Das geht in alle Bereiche des Lebens, weil der Glaube an Jesus Christus wirklich die Sichtweise des Menschen total ändert. Und das ist das Wunderbare. Und das kann man aber auch, das Schwierige ist dann, dass man es nicht richtig erklären kann. Nur wer diese Erfahrung mit der Liebe Gottes gemacht hat, wer wirklich sich bekehrt hat, der kann das verstehen, der kann das nachvollziehen. Ich kann Ihnen lange darüber erzählen, was ich eben vorher wichtig fand. Das finde ich jetzt nicht mehr wichtig, jetzt finde ich anderes wichtig. Sie können es hören und vielleicht zum Teil auch verstehen, aber nur, wenn Sie selber auch der Liebe Gottes begegnet sind, können Sie es wirklich auch teilen, können Sie es wirklich im Herzen richtig verstehen. Paulus schreibt dann weiter im Philipperbrief: Seinetwegen, also um Jesu Christi willen, habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Also alles ist unwichtig geworden. Brüder, ich bilde mich nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Also er sieht auch, dass er auf dem Weg ist. Gewisse Dinge hat er erkannt, aber vielleicht doch noch nicht ganz alles. Und dennoch schreibt er: Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Also hier spürt man das Herz im Himmel. Und dann ahmt auch ihr mich nach, Brüder, und achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Denn viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi. Hier kommt er auf, sagen wir, Christen zu sprechen, die dann aufgrund der Verfolgungen, Sie kennen auch das Gleichnis vom Sämann, da wo der Samen nicht auf einen guten Boden gefallen ist, bringt es zwar sehr schnell Frucht, aber Verfolgungen, Schwierigkeiten, die Sorge um diese Welt, die Sorge auch um das Geld und so weiter, die zerdrücken dann die Frucht des Wortes und bringen dann eben nicht die entsprechende Frucht. Und da hat also auch Paulus die Erfahrung gemacht, dass solche, die sich Christen genannt haben, sich dann eben als Feinde des Kreuzes entpuppt haben, die also eigentlich dann sehr oberflächlich geworden sind und wahrscheinlich die christliche Praxis wieder aufgegeben haben. Denn viele, das habe ich gesagt, im Vers 19, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott der Bauch. Ihr Ruhm besteht in ihrer Schande, irdisches haben sie im Sinn. Und das kommt doch sehr stark zum Ausdruck. Wenn man in Gott ist, dann kann man nicht mehr einfach alles Irdische, wie soll ich sagen, für gut befinden. Dann kann man, wir kommen darauf noch später zurück, dann gibt es gewisse Eingrenzungen. Dann, wenn ich mich Gott zugewendet habe, dann finde ich nicht mehr einfach alles gut, was in dieser Welt geschieht. Dann merke ich, das ist irdisch, das ist nicht vom Heiligen Geist durchdrungen. Und dann habe ich die Freiheit auch, das zu meiden. Und von daher kommt vielleicht dann auch der Vorwurf, dass wir ein bisschen abgehoben sind. Weil wir nicht alles, was in dieser Welt getan wird, unterstützen und zu Recht nicht unterstützen, sondern wir haben die Ehrfurcht vor Gott und versuchen, das Wort Gottes halt über das menschliche Denken und auch das menschliche Können zu stellen. Und daher sagt auch Paulus, unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Soweit also das Zeugnis von Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3. Unsere Heimat ist im Himmel. Das ist für uns Christen das Lebensmotto. Unsere Heimat ist tatsächlich im Himmel. Das ist unsere Berufung. Wir sind zum himmlischen Leben berufen. Und die ganze Welt soll uns dazu dienen, dass wir den Himmel erreichen können. Und wenn es Dinge gibt in dieser Welt, die uns letztlich vom Ziel des Weges, eben von dieser himmlischen Heimat fernhalten, dann müssen wir vorsichtig sein beim Nützen dieser Dinge. Das sollte immer wieder ein bisschen die Geistunterscheidung sein, die Frage, die wir uns stellen, nützt es mir letztlich, um mein Herz im Himmel zu haben, um auf dem Weg zum Himmel zu bleiben, oder ist es ein Hindernis? Falle ich wieder in das Altmenschliche, falle ich in die Genusssucht zurück, verfalle ich einfach in Dinge zurück, die von Christus als nicht förderlich für das ewige Leben bezeichnet worden sind? Grundsätzlich müssen wir an dieser Stelle natürlich auch fragen, kommt jetzt das Christentum von den Menschen oder kommt es von Gott? Wenn wir natürlich sagen, es kommt von den Menschen, dann können wir es auch ganz beliebig verändern und können daraus machen, im Grunde genommen, was wir wollen. Dann haben wir auch heute die Möglichkeit, den Glauben oder die Dinge so zu ordnen, wie es uns gerade passt. Aber wenn es von Gott kommt, dann ist es ein bisschen anders. Dann müssen wir uns fragen, haben wir das Recht, über die Dinge Gottes zu bestimmen? Es gibt ein altkirchliches Motto, das besagt, die Religion muss den Menschen verändern und nicht der Mensch die Religion. Und ich denke, das ist gerade auch im Zusammenhang mit dem Christentum und mit den vielen Streitigkeiten, die wir heute haben, gerade in der pluralistischen Gesellschaft, den vielen verschiedenen Meinungen, eben auch der Meinung, dass die Kirche sich dem modernen Zeitgeist anpassen müsse, für mich persönlich ein ganz wichtiges Motto. Also nicht der Mensch soll die Religion verändern, sondern die Religion soll den Menschen verändern. Und das geht natürlich nur, wenn wir davon ausgehen, dass die Religion von Gott kommt. Und im Christentum, denke ich, ist es sehr klar, dass die Religion von Gott kommt. Gott hat sich offenbart, er hat sich zu erkennen gegeben, er hat seinen Willen kundgetan. Und zwar ist das Fundament dieser Offenbarung ganz klar die Heilige Schrift, die Bibel. Da ist das, was Gott gewollt hat, zusammengefasst. Da ist der ganze Wille Gottes sichtbar geworden. Und das ist das Schöne, wenn wir die Bibel lesen, dann können wir uns nicht davon herumdrücken oder müssen wir es nicht wie ein Menschenwort lesen, sondern es ist ein Wort Gottes. Das sagt auch Paulus an einer Stelle. Er lobt die Gemeinde, weil sie das Wort nicht als Menschenwort, sondern was es in Wahrheit ist, als Gotteswort angenommen hat. Also wenn wir davon ausgehen, es ist Wort Gottes, es ist Gott, der seinen Willen bekannt gemacht hat, in den Taten, in den Worten, in den Geboten, stellen wir schon fest, dann spüren wir, dass wir da nicht einfach uns über dieses Wort Gottes erheben können. Und ich denke, das ist sicher auch die Aufgabe der Kirche in der heutigen Zeit, dieses Wort Gottes lebendig zu halten. Und da halt auch immer wieder, sagen wir, mit den Füßen auf Erden den Menschen in Erinnerung rufen, Hallo, nicht alles, was ihr tut, ist einfach recht und anständig und hilft euch letztlich im Seelenheil, sondern denkt daran, das Herz auch im Himmel verankert zu haben. Auch der Papst, die ganze Kirche ist gebunden an das Wort Gottes und kann das Wort, darf das Wort gar nicht verändern. Und daher sind wir halt ein bisschen in diesem Sinne für das menschliche Empfinden, für den Weltgeist altmodisch, sind wir Hinterwäldler. Aber das ist halt genau unsere Aufgabe. Wir müssen das Wort Gottes durch alle Zeiten hindurch bewahren. Vor uns haben das Millionen, Milliarden von Christen gemacht. Seit 2000 Jahren haben immer Christen für diesen Glauben sogar ihr Leben hingegeben. Und heute sind wir am Drücker. Heute sendet Christus uns, damit wir Zeugnis ablegen für die ewig gültige Wahrheit des Evangeliums. Also für uns Christen ist natürlich die Bibel absolut grundlegend und entscheidend. Die Bibel muss wegweisend sein. Ja, ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, die Bibel muss für uns Christen verpflichtend sein. Also wir sollten uns wirklich diesem Wort ganz anvertrauen und es uns gänzlich zu eigen machen. Der heilige Hieronymus hat einmal ein wunderbares Wort geprägt, als er gesagt hat, wer die Bibel nicht kennt, kennt Christus nicht. Und Christus offenbart sich durch die Bibel. Gerade das Neue Testament, vor allem die Evangelien, die sprechen von Christus. Und wenn wir dann das Neue Testament kennengelernt haben und wissen, dass alles da von Jesus Christus die Rede ist, dann können wir auch das Alte Testament verstehen, und zwar eben im Hinblick auf das Neue Testament, im Hinblick auf Jesus Christus. Und dann verstehen wir als Christen, dass im Alten Testament eigentlich alles bereits von Christus, redet. Wer die Bibel nicht kennt, kennt Christus nicht. Und wenn wir also Christus kennenlernen wollen, dann sollen wir immer wieder die Bibel, das Wort Gottes, die Heilige Schrift lesen. Die Bibel aber ist natürlich ein Stein des Anstoßes. Da können wir machen und drehen und wie wir wollen. Da gibt es sehr viele schöne Stellen, die wir sehr gerne hören und sehr gerne annehmen. Und da gibt es aber auch sehr herausfordernde Stellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, einmal, als ich mich neu dem Glauben zugewendet habe, dass ich eigentlich das Wort Gottes eingeteilt habe. Ich habe immer einen Teil als sehr modern und sehr gut und auch heute noch praktizierbar angesehen. Und von anderen Dingen habe ich gesagt, das sei veraltet, das ist unmöglich, das kann man heute nicht mehr. Und dann habe ich einmal in einer Predigt das Wort Gottes gehört, wer mich liebt, hält fest an meinen Geboten. Und aufgrund dieses Wortes habe ich mich dann sehr mit den 10 Geboten Gottes auseinandergesetzt, habe das studiert, habe das gelesen, auch was die Kirche darüber sagt, und habe dann eben diese Feststellung machen müssen. Ich teile das Wort ein. Das Wort Gottes gefällt mir und gefällt mir nicht. Und das, was mir natürlich nicht gefallen hat, das habe ich abgelehnt. Und diese Erkenntnis, dass ich da eigentlich mich als Richter über das Wort Gottes stelle, hat dann dazu geführt, dass ich mich zum ersten Mal als Sünder erfahren habe. Und das dann wiederum hat mich dann dazu verleitet oder geführt, dass ich zur Beichte gegangen bin. Also die Bibel ist sicher ein Stein des Anstoßes. Wenn Sie aber auch das Leben von Jesus Christus anschauen, dann stellen Sie fest, dass er immer wieder Anstoß erregt hat. Nehmen wir das Beispiel, das 6. Kapitel im Johannesevangelium. Jesus hat gerade das Wunder der Brotvermehrung gewirkt. Tausende von Leuten wurden mit dem Brotwunder gesättigt. Danach hat er eine längere Rede darüber gehalten, dass er das Brot des Himmels ist und dass er seinen Leib als Speise gibt und sein Blut zum Trinken gibt. Und das war dann für viele ein gewaltiger Anstoß. Und es heißt im Johannesevangelium im 6. Kapitel, dass von da an viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm mitgegangen sind. Da hat er schon einen ganzen Haufen von Jüngern verloren. Und was hat er gemacht? Er hat sich an seine 12 Apostel gewendet und hat sie einfach gefragt, wollt auch ihr gehen? Also er hat kein bisschen von dieser Wahrheit, dass er das Brot des Lebens ist, dass er sich in der Kommunion als wahres Fleisch hingibt und das Blut Christi hingibt, kein bisschen zurückgenommen, sondern war bereit, die Konsequenzen für diese Wahrheit zu tragen. hat also gesagt, wollt auch ihr gehen? Und Petrus hat dann das Wort ergriffen und gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist die Freiheit, die jeder hat. Und wenn Sie schauen, wie viel eben zum Beispiel bei der Bergpredigt dabei waren oder bei dieser Brotvermehrung oder bei anderen Gelegenheiten, wo er große Reden gehalten hat, da waren Tausende von Menschen da. Und dann, wenn Sie schauen, wie viele es noch da waren, als er am Kreuz gehangen ist, da waren nur noch ganz wenige unter dem Kreuz. Und alle anderen haben ihn verlacht, verspottet. Die meisten von ihnen haben ja vorher auch gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wenn Sie wollen, das ist doch letztlich menschlich gesehen eine totale menschliche Niederlage. Fast keiner ist zu ihm gestanden. Er hat Anstoß genommen. Wie oft heißt es in der Bibel, dass man versucht hat, ihn zu töten, dass man versucht hat, ihn zu steinigen. Einmal heißt es, man wollte ihn den Berg hinabstürzen. Er aber ging mitten durch die Menge weg. Oder einmal heißt es, dass man ihn steinigen wollte und er hat sich dann im Tempel, plötzlich war er verschwunden im Tempel, also weil seine Zeit noch nicht gekommen ist. Aber er hat Anstoß erregt. Er hat nicht nur den Schmaus durch den Mund gezogen, sondern er hat durchaus eben das Herz im Himmel, aber die Füße auf Erden. Er hat durchaus immer wieder die Bereitschaft gehabt, für die Wahrheit einzustehen. Viele haben das nicht ertragen, und gingen weg, habe ich Ihnen vorher vom Johannesevangelium versucht zu erklären. Was sind denn die wichtigsten Themen in der Bibel? In der Bibel gibt es natürlich unzählig viele Themen. Ich denke, für mich jetzt zum Beispiel ist sehr wichtig, wie Jesus immer wieder auf den Vater hinweist. Jesus zeigt uns den Vater. Er zeigt, dass er nicht im Mittelpunkt steht, sondern dass der Vater im Himmel im Mittelpunkt steht. Und im Sinne offenbart er uns natürlich auch die göttliche Dreifaltigkeit. Er will uns in seine ganz besondere Beziehung, die er zum Vater hat, hineinnehmen. Er möchte uns in ein ganz besonderes Vertrauen zum Vater führen. Und dann hat er uns auch offenbart, dass dieser Vater, dass dieser Gott die Liebe ist. Dass er immer wieder bereit ist, uns die Sünden zu vergeben. Und dass er dieses Werk der Liebe Gottes und der Vergebung der Sünden auch auf die Welt gebracht hat. Jesus ist ja eigentlich gerade dafür gestorben, dass die Sünde der Welt überwunden werden kann, damit die Pforten des Himmels wieder geöffnet werden können. Dafür hat er auch den Aposteln die Vollmacht gegeben, Sünden zu vergeben, also die Beichtvollmacht erteilt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Die Sündenvergebung ist eigentlich der größte Ausdruck der Liebe Gottes. Und für diese Sündenvergebung hat Jesus alles getan. Er hat sein Leben hingegeben. Für sie und für mich, für uns alle, damit wir das Leben in Fülle haben. Das ist Liebe. Das ist kein Kitsch. Das ist keine sentimentale Liebe, sondern das ist Liebe im göttlichen Sinn. Und von dieser Liebe her müssen wir uns immer wieder orientieren. Dann hat Jesus auch die Mentalität des Glaubens aufgezeigt und sie gegen die Mentalität der Welt gestellt. Er hat aufgezeigt, was Sünde ist, was Stolz ist, was Machtstreben ist, und hat diesen Dingen, die ganz zur Welt gehören, eben die Liebe, die Versöhnung, die gegenseitige Hilfsbereitschaft, der Friede hingestellt. Jesus hat deutlich gesagt, und daher auch wieder das Herz im Himmel, die Füße auf Erden, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Also ihr könnt nicht Gott und dem Mammon, das ist dem Geld oder dem Weltlichen, wie sie immer wollen, dienen. Wir können also als Christen nicht gespalten sein. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass wir das uns auch immer wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Die Konsequenz daraus muss dann natürlich jeder selber im Gebet aus dem Wirken des Heiligen Geistes für sich selber erkennen. Ich kann nicht für alle sprechen, aber dass man ein solches Wort auch wieder einmal ins Gebet hineinnimmt und man den Herrn fragt, was heißt das für mich? Was willst du mir damit sagen? Ich bin zwar in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Von welcher Welt bin ich dann? Und was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Dann ein weiteres Thema in der Bibel ist, dass Jesus uns den Weg des Lebens aufzeigt. Und er stellt diesem Weg des Lebens den Weg des Verderbens entgegen. Sie kennen das schöne Bild von den zwei Wegen. Der eine steil, bergauf, sehr schmal, mit einer ganz engen Türe, das ist der Weg des Lebens. Und der andere, der Weg des Verderbens, ein breiter Pfad, wunderschön präpariert, ohne jeglichen Stein, der aber in das Verderben führt, bergabwärts. Und da lädt uns Jesus ein, wählt, aber wählt gut und wählt richtig und wählt weise. Wählt, wenn es geht, den Weg des Lebens. Ein weiteres Thema in der Bibel ist, dass Jesus uns immer wieder warnt vor den Machenschaften des bösen Feindes. Das macht er vor allem auch in den Gleichnissen. Ich habe vorhin das Gleichnis vom Sämann erwähnt. Und da heißt es ja, dass dann der Widersacher sofort kommt und dass das Korn, das gesät worden ist, also das Wort Gottes, das in die Herzen der Menschen gefallen ist, wieder wegnimmt. Und so gerade in den Gleichnissen zeigt er einerseits immer wieder das wunderbare Wirken Gottes des Vaters auf und auf der anderen Seite zeigt er immer wieder, wie der Widersacher das ganze Werk Gottes zerstören möchte. Hat sogar auch ein Gleichnis gesagt vom Unkraut im Acker, also dass da plötzlich neben dem guten Saatgut auch das Unkraut gewachsen ist. Und die Apostel haben dann gefragt, müssen wir jetzt hingehen und das ausreißen? Und er hat gesagt, nein, wartet bis am Schluss, dann kommen die Engel und werden es dann schon richten. Also das heißt auch, dass wir eine gewisse Verantwortung haben, letztlich für all unser Tun, ob wir glauben oder nicht. Wir werden einmal Rechenschaft für unser Tun hier auf Erden vor Gott ablegen müssen. Also diese Machenschaften des bösen Feindes zeigt er auf. Und daneben auch immer wieder dieses wunderbare Wirken Gottes. Und je mehr wir uns auf dieses Wirken Gottes ausrichten, einlassen, da umso mehr sehen wir auch, dass da eben noch ein Feind ist, der uns immer alles wieder kaputt machen möchte, der uns all die Schwierigkeiten in den Weg legt. Jesus zeigt auf, dass er der Sohn Gottes ist und der dazu gekommen ist, die Welt und den Menschen zu erlösen. Das ist ein wichtiges Thema. Gerade auch in der Passion hat es da seinen Höhepunkt gefunden. Und ein weiteres Thema in der Bibel ist, dass Jesus uns aufzeigt, dass er ganz aus dem Gehorsam zum Vater lebt. Und in diesem Sinne hat er auch am Schluss dieses ganze Werk dem Vater zurückgegeben und ist dann gestorben und auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Alles, sein ganzes Leben hat er im Gehorsam zum Vater gelebt. Die Bibel ist also wirklich, wenn wir so nehmen, eine Frohbotschaft des Lebens, obwohl es auch, wie gesagt, starke Worte drin hat und nicht alle so lieblich sind, nicht alle von dieser, ja, wie sollen sie, sentimentalen Liebe sprechen. Die Liebe, die in der Bibel vorkommt, ist durchaus auch herausfordernd. Es ist ähnlich wie bei uns in der Erziehung als Eltern oder als Lehrpersonen. Wir können nicht einfach alles gutheißen, was die Kinder tun. Und wir möchten sie auch vor einem schlechten Weg bewahren. Und manchmal müssen wir auch in diesem Sinne ein klares Wort mit ihnen sprechen, das ihnen vielleicht nicht so viel Freude macht. Aber wir müssen da auch eingreifen. Und genauso ist es im Wort Gottes. Er ist ein liebender Vater, der uns das Wort Gottes gegeben hat und dieses Wort Gottes ermahnt uns manchmal auch. Und vielleicht sind es gerade diese mahnenden Worte, die uns viel mehr geben können als jene, die uns einfach so richtig in den Schlund hinunterrutschen. Wenn wir einmal irgendwo ein Wort finden, wo es uns ein bisschen wehtut, wo es uns ein pisackt, da müssen wir ein bisschen stehen bleiben und darüber nachdenken und uns fragen, was willst du, Herr, uns sagen? Nun, also das ist ein bisschen die Art, wie wir Christen sind, dass wir uns auf die Bibel stützen, dass wir in diesem Sinne wirklich das Herz im Himmel haben, aber doch mit den Füßen auf Erden sind. Und dass wir mit den Füßen auf Erden sind, das zeigt sich auch immer im konkreten Leben. Wie leben wir eigentlich als Christen? Also Christentum, Christsein verlangt immer eine Entscheidung. Und wenn wir uns für Christus entscheiden, dann müssen wir uns durchaus auch auf Verfolgungssituationen einstellen. Sie wissen, dass gerade das 20. Jahrhundert, nicht etwa das 1., das 2. oder das 3. Jahrhundert, sondern das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert war mit den meisten Märtyrern. Noch nie hat es so viele christliche Märtyrer gegeben wie im 20. Jahrhundert. Und die Zahl der Märtyrer, die sind auch jedes Jahr enorm hoch. Es gibt an vielen Orten, auch in der heutigen Zeit, auch im 2007, noch sehr viele Christen, die gemordet werden, ihres Glaubens wegen. Manchmal hören wir davon in der Presse, meistens hören wir nichts davon. Dann müssen wir auch sagen, konkret, wenn wir also als Christen leben wollen, dann ist es immer auch ein Kampf zwischen Gut und Böse. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir sind grundsätzlich berufen dazu, immer das Gute zu tun, aber wie oft tun wir auch das Böse oder spüren wir auch, wie das Böse in uns irgendwo wieder Macht gewinnt und da die Versuchungen, die da sind. Und da brauchen wir doch auch einen gewissen Kampf, dass wir uns immer wieder für Gott und für den Weg Gottes, für das Wort Gottes, für den neuen Menschen entscheiden. Christsein ist dann auf der anderen Seite natürlich auch ein bedingungsloses auf Gott Vertrauen. Es ist Christsein bedeutet auch lieben, und zwar sogar jene, die uns verfolgen, unsere Feinde. Jesus hat von dieser Feindesliebe gesprochen. Und wenn wir davon reden, dann ist das natürlich auch absolut nicht kompatibel mit der menschlichen, mit der weltlichen Mentalität. Da ist doch jeder so egoistisch und sagt, ja, wenn mich einer liebt, dann kann ich ihn auch lieben, aber wenn er mich nicht liebt, dann liebe ich ihn doch sicher nicht. Und da zeigt eben, dass Christus von uns viel mehr erwartet, dass er viel mehr in uns hineingelegt hat. Wir sind zu viel mehr fähig, als nur die zu lieben, die uns lieben. Er sagt sogar, wenn wir nur die lieben, die uns lieben, welchen Lohn erwartet ihr dafür? Also wir sind berufen zu viel Größerem, als nur in dieser menschlichen, weltlichen Oberflächlichkeit zu leben. Wir dürfen wirklich eintauchen in eine ganz besondere Beziehung mit dem dreifaltigen Gott. Und mit den Füßen auf dem Boden stehen, das bedeutet durchaus auch immer wieder als Christen den Willen Gottes zu suchen. Zu suchen und dann diesen Willen Gottes auch zu tun. Also ich denke, das ist wesentlich für uns Christen, wenn wir auch nüchtern sein wollen, dass wir wissen, Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Einen Heilsplan. Er möchte uns etwas schenken. Er möchte, dass wir glücklich werden. Und daher müssen eigentlich alle, bevor sie eine Berufsentscheidung treffen, sich fragen, Herr, willst du das? Oder was willst du von mir? Und dieses Suchen auch im täglichen Leben nach dem Willen Gottes, das ist etwas ganz spezifisch Christliches. Und nur wer das immer wieder tut, immer wieder nach dem Willen Gottes für mich, für jede Situation fragt, der ist eigentlich ein richtiger Christ. Der Christ ist der, der wirklich versucht, den Willen Gottes zu erkennen und auch zu tun. Wir sind heute in einer schwierigen Lage als Christen. Wir sind eher in einem unchristlichen, manchmal sagt man postchristlichen Umfeld. Eben, wir sind in der pluralistischen Gesellschaft, christliche Werte werden nicht mehr von der Mehrheit unterstützt. Das sieht man zum Beispiel auch in Fragen wie besonders jetzt zum Beispiel Abtreibung. Gesetzlich wird das legalisiert, legalisierte Tötung. Als Christen können wir natürlich nie so etwas unterstützen. Da müssen wir einfach für das Leben einstehen. Und so sind wir also wirklich in dieser Welt ein bisschen Exoten vielleicht, kann man das so sagen. Heutzutage sicher mehr als früher, weil viele sich dem Weltgeist angepasst haben. Für was bedeutet das jetzt für uns konkret? Ich denke, wir sollten immer wieder den Mut haben, nach dem Wort Jesu geht hinaus in die ganze Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, dafür Zeugnis abzulegen. Wir sind berufen, Christen als Christen Zeugnis abzulegen. Das heißt nicht, dass wir jetzt jeden missionieren müssen und jedem sagen müssen, du musst dich bekehren, sondern in erster Linie durch unser eigenes Leben. Dass wir uns nicht einschüchtern lassen, wenn auch ein bisschen Kritik da kommt oder eben wenn solche Vorwürfe von Weltfremdheit und weiß nicht, was alles an unseren Kopf geworfen wird. Das soll uns nicht so sehr einschüchtern, sondern das soll uns nur ermutigen, soll uns nur umso mehr zeigen, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind. Wenn alle uns loben und alles gut finden, was wir tun, dann müssen wir ein bisschen skeptisch sein. Aber wenn wir Kritik ernten für das, was wir sagen, dann heißt es, dass wir wirklich Sauerteig sind, dass wir uns nicht einfach diesem Weltgeist anpassen. Wir müssen für die Werte des Evangeliums einstehen, besonders dann, wenn wir auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel durch Abstimmungen, da müssen wir nach evangelischem, also nach biblischem Richtigkeiten abstimmen und nicht einfach nach heutzutägiger Gepflogenheit. Es wäre auch wichtig, dass es Menschen, Frauen und Männer gibt, die in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur, auch in den Lehrerberufen, in den Pflegeberufen für dieses Evangelium einstehen und die Werte des Evangeliums verteidigen. Und wirklich dafür sorgen, dass die Werte des Evangeliums nicht einfach vom Zeitgeist überrannt werden. Und da braucht es wirklich Laien, die bereit sind, auch einzustehen für das Evangelium. Da, wo sie leben, da, wo Gott sie hingestellt hat, im Berufsleben, im Familienleben, wirklich für die Werte des Evangeliums einstehen. Halt auch mit dem Risiko, dass man einem als weltfremd oder sogar als intolerant und weiß nicht, was alles hinstellt. Wir sind nicht intolerant, aber wir halten das Wort Gottes für alle als an oberster Stelle. Und letztlich, wenn wir das Wort Gottes auch ungelegen vertreten, dann ist es letztlich auch zum Wohle des Seelenheiles eines anderen Menschen. Wenn wir einfach sagen, es ist schon recht, was du tust, dann machen wir uns irgendwo doch auch mitschuldig an seiner Schuld vor Gott. Auch wenn wir vielleicht diese Schuld nicht richtig verstehen, so haben wir doch aufgrund des Wortes Gottes klare Zeugnisse in der Bibel, dass das nicht von Gott gewollt wird. Der Einsatz also auch für das Leben, für den Schutz und die Würde des menschlichen Lebens, von der Zeugung bis zum natürlichen Tod, ist ein sehr wesentliches Element, das wir als Christen tun sollten, mit dem wir eben dann auch in diesem Sinne mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Wir sind also nicht abgehoben und leben einfach irgendwo außerhalb dieser ganzen Gesellschaft, sondern wir leben in dieser Welt und versuchen, diese Welt mit dem Evangelium zu durchtränken. Sogar in der Hochzeit, bei der kirchlichen Trauung, werden die Eheleute gefragt, ob sie bereit seien, in der Kirche und in der Welt Verantwortung zu übernehmen. Gerade als christliche Ehepaare sollen sie Zeugnis ablegen in der Kirche und in der Welt draußen für die Liebe Gottes, für die Wahrheit des Evangeliums. Wir brauchen Mut, um gegen den Strom zu schwimmen. Und wir sollen uns nicht einfach der weltlichen Mentalität anpassen. Paulus sagt das eigentlich sehr schön im Römerbrief, im Kapitel 12. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Also zunächst einmal das eigene Denken erneuern und dann durch das eigene Erneuertsein, das Neusehen der Dinge, kann man auch sehen, was richtig ist und das dann in als Zeuge in diese Welt einfließen lassen.
Ich denke, wir können hier mal einen kurzen Einhaker machen. Sie hatten noch einige letzte Ausführungen, die ein bisschen praktisch in unser Leben hineingehen, nämlich christlichen Leben. Wie heißt das denn jetzt? Man muss sich jetzt auch nicht verbiestert in seine Kammer zurückziehen, sondern christlich Leben heißt ja wirklich echt leben. Was ist denn jetzt ein praktischer Hinweis für jemanden, der sagt, mir fällt das so wahnsinnig schwer, diese Balance zu halten zwischen dem geistlichen Leben, auf das Himmel ausgerichtet sein, und zwischen dem hier in der Welt leben? Was kann man dem denn raten? Wie soll er sich täglich verhalten?
Also ein großes Vorbild für mich, wie man Welt und Gott zusammenbringt, das ist der selige Pier Giorgio Frassati. Das war ein junger, lebensfreudiger Mensch. Im frühen 20. Jahrhundert hat er in Turin gelebt. Der hat studiert, hat sehr viele Freunde gehabt, hat dann aber im Verborgenen auch in einer Vinzenzvereinigung mitgearbeitet und den kranken und armen Leuten damals in Turin das Essen gebracht, also sehr, sehr viel Wohltätigkeit getan. Er war ein lebensfroher Mensch, war ein Reiter, hatte ein Pferd, weil er aus gutem Haus war. Er hat auch sehr gerne Bergtouren gemacht, ist auf die Berge geklettert, mit dem Kanu war er unterwegs und so weiter. Und was das Eindrückliche ist, bevor er zum Beispiel auf eine Bergtour ging, ist er am Morgen noch in die Frühmesse gegangen. Er hat auch regelmäßig gebeichtet. Er hat einfach dieses christliche Leben mit seinem Lebensfreude verbinden können. Er hat es nicht gespalten, er hat nicht einerseits nur fromm gelebt, sondern er hat als Christ in der Welt drinnen gelebt. Und das ist für mich das wunderbare Beispiel, dass es geht. Und das sollten wir machen. Wir dürfen durchaus all diese schönen Dinge in der Welt genießen, aber wir sollen deshalb nicht das Göttliche vernachlässigen. Wir sollten es immer in einem guten Sinn gebrauchen. Also im Grunde genommen, nach dem Wort Jesu, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und Gott, was Gott ist. Also, dass wir halt auch mit Freunden etwas unternehmen, dass wir Bergtouren machen, dass wir uns freuen an der Natur, dass wir freuen am Sport, Sport machen, von mir aus auch ins Kino, im Theater und all diese Dinge gehen, aber nicht ohne Jesus und nicht ohne, dass ich dann die Sonntagsmesse einfach mir nichts, dir nichts vernachlässige und überspringe. Das wäre im Grunde genommen eine Gespaltenheit. Und das zusammenzubringen, ich meine, es ist gar nicht so schwer, aber wir tun uns immer wieder so schwer daran, weil wir uns viel zu wenig eigentlich darum bemühen, Gott das zu geben, was ihm gehört. Wir haben viel zu viel Geschmack nur an den Vergnügungen und finden dann den Geschmack viel zu wenig bei den göttlichen Dingen. Aber wenn man das so könnte, wie das der selige Pier Giorgio Frassati aus Turin gemacht hat, alles Leben in der Fülle des Lebens stehen, aber immer auch natürlich für sein Seelenheil achten, dann ist man ein Christ, der wirklich mit dem Herzen im Himmel ist und mit den Füßen auf Erden.
Also bei allem sich bewusst sein, dass Jesus neben einem geht, und dann kann man auch meinetwegen, wenn man ins Kino ganz gerne geht, auch mal die Erfahrung machen, wenn man dann in einem Film sitzt, der einem früher vielleicht gefallen hätte, dass man dann einfach sagt, dieser Jesus, der da jetzt neben mir sitzt, dem gefällt dieser Film einfach nicht. Und dann ist man auch gar nicht verkrampft, sondern es gefallen einem eben manche Dinge nicht mehr so sehr. Herr Pfarrer, ich danke Ihnen recht herzlich für diese Ausführungen. Sie haben uns einen Einblick gegeben, wie man das schaffen kann, mit dem Herzen im Himmel zu bleiben und trotzdem die Füße auf der Erde zu behalten. Darf ich Sie zum Schluss dieser Sendung nur noch um Ihren Segen bitten, damit wir das auch in rechter Weise schaffen?
Ja, gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs und des heiligen Pier Giorgio Frassati, aller Engel und Heiligen, segne Sie. Mit allem Segen des Himmels gebe ihnen die Kraft, als gute Christen in der Welt zu leben, als Sauerteig die Welt zu durchtränken. Er schütze sie vor allem Bösen, gebe ihnen die Kraft, alle Widerwärtigkeiten des Lebens zu überwinden, schenke ihnen auch Gesundheit an Körper, Seele und Geist, wie es seinem Heilswillen entspricht, führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie schließlich für das ewige Leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, das war der Grundkurs des Glaubens für heute. Wir wiederholen diese Sendung morgen früh um 5 Uhr. Sie können sich diese Sendung als CD bestellen bei unseren Kollegen vom CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 sind die Kollegen wieder ab Montag für Sie da. Sofort können Sie sich eine CD bestellen im Internet auf www.horeb.org oder per E-Mail cd-dienst@horeb.org. Eine Postkarte erreicht uns bei Radio Horeb, Postfach 1165 87501 Immenstadt.